Wenn man irgendwann mal arbeiten möchte als Entwickler, dann kommt man nicht drum rum, sich irgendwie mal zu bewerben. Aber was sind eigentlich die Unterschiede, ob ich mich als Entwickler bewerbe oder ob ich mich als Designer bewerbe? Wie verläuft dieser Prozess genau? Und was ist denn davon eigentlich nicht mehr so ganz zeitgemäß? Kann ich vielleicht als Entwickler sogar anfordern, wie ich einen besseren Prozess haben kann? Darüber wollen wir heute ein bisschen in Index Out of Bounds sprechen.
Ich habe so eine kleine Story, womit wir starten können, aus meinem allerersten Bewerbungsgespräch, aus meinem ersten Angestelltenverhältnis. Und zwar bin ich da angekommen und eigentlich, also es war ein kleines Büro, aber es war alles ziemlich fancy eingerichtet. Also recht gute, teure Stühle, glaube ich, Designerstühle, Designertisch, Echtholzplatte und so weiter. Und die Person, die mich da dann interviewt hat und mit mir das Bewerbungsgespräch geführt hat, die wollte mir was zu trinken anbieten. Und die hatten nur so Wasserflaschen mit Kronkorken und es war kein Flaschenöffner da. Und dann hat er halt so einen Tinten-Ballpen genommen und hat versucht, damit die Flasche aufzumachen. Und dabei ist der Stift zerbrochen und über den kompletten, wunderbar eingerichteten Raum ist die komplette Tinte gespritzt auf den Tisch, auf die Stühle. Die Stühle waren auch noch gelb und die Tinte dunkelblau.
Ja. Vor allem stell dir mal vor, das war so nur der Entwickler, der dich quasi bewerten sollte und dann kommt so der Chef ran und sagt, wer war das? Und der hier, der Thomas. Und du, was?
Es war in dem Fall tatsächlich nicht so, also es war schon höhere Positionen, aber ja, das fand ich irgendwie ganz lustig. Wie liefen denn deine Bewerbungsgespräche oder wie viele musstest du denn in deinem Berufsalltag so oder in deinem Berufsleben bisher führen?
Ich habe tatsächlich jetzt nicht so mega viele geführt, muss ich ehrlich sagen. Bei mir ist es eher so in dieser Hinsicht, glaube ich, Qualität über Quantität gewesen. Wobei das nicht daran liegt, dass mir das persönlich wichtig ist, sondern eher daran, dass ich wirklich so jemand bin, der sich denkt, okay, ich will wohin und dann bewerbe ich mich bei einer Stelle und versuche dann diesen Prozess irgendwie durchzugehen. Also ich habe mich selten im Leben irgendwie an mehreren Positionen beworben. Sah ein bisschen anders aus, als ich jetzt mich als Freelancer selbstständig gemacht habe. Da habe ich quasi alles rausgefeuert, was irgendwie geht. Ist auch ganz spannend, dass sich da dann so die Positionen irgendwie wechseln. Aber so insgesamt jetzt so wirklich witzige Erfahrungen im Bewerbungsgespräch hatte ich persönlich nicht. Aber ich hatte so ein bisschen mehr oder weniger skurrile Geschichten. Also ich glaube, wie viele Gespräche hatte ich jetzt? Vielleicht irgendwie vier Gespräche oder so oder vielleicht fünf in meinem Leben. Und so insgesamt laufen die ja trotzdem irgendwie immer alle sehr ähnlich ab. Ich finde es auch, also zumindest Entwicklergespräche, darum soll es ja auch nochmal heute gehen. Was ich aber irgendwie witzig finde, so diese klassische Frage von wegen irgendwie, warum unbedingt zu uns? Oder warum soll, was sind die Schwächen von Ihnen oder sowas, habe ich einfach nie gehört. Ja? Mich wurde nie gefragt, was meine Schwächen sind oder so. Trotzdem hörst du überall, ja, darauf solltest du dich vorbereiten. Wie ist denn da deine Erfahrung? Wurdest du schon mal gefragt, ja, Herr Dirol, was sind denn Ihre Schwächen oder warum wollen Sie denn unbedingt in unser Unternehmen?
Ja, tatsächlich. Also ich hatte auch schon, glaube ich, ein, zwei Bewerbungsgespräche, die wirklich diese klassischen Fragen dabei hatten. Da muss man sich dann so ein bisschen das Schmunzeln immer verkneifen. Und die Standardantwort darauf ist ja auch irgendwie immer so, dass die Schwächen auch gleichzeitig die Stärken sind.
Ja, so. Oder man sagt, das ist meine Schwäche, aber ich arbeite da schon dran. Ich meine, ja, der Klassiker, den alle immer sagen, so von wegen, ich bin zu perfektionistisch.
ich komme immer zu pünktlich zur Arbeit.
Ja, mein Problem ist, ich schlafe nicht und arbeite nur. Ich atme, arbeite. Das ist mein Problem. Da versuche ich dran zu arbeiten seit 14 Jahren und es wird nur schlimmer.
Ja, das ist natürlich schlecht, ne? Dann haben sie den Job hier nicht.
Oder du kannst auch einfach sagen, ich schreibe keine Stunden, ich verrechne keine Stunden. Das ist mein Fehler.
Ich arbeite umsonst, das ist mein Laster.
Wenn man da wirklich irgendwie seine tiefsten Sachen rausholt, was da Probleme sind. Aber ja, ich glaube, es ist nicht schlecht, sich auf so klassische Sachen irgendwie vorzubereiten. Trotzdem, weil einem das auch, ich finde es tatsächlich nicht verkehrt, sich selber bewusst zu sein, was Probleme von einem sind oder Schwächen von einem sind. Aber ich finde es auch ein bisschen albern, diesen ganz klassischen Bewerbungsprozess durchzugehen. Vor allem auch die Frage, in vielen Fällen die Frage, warum willst du zu uns? Weil wenn ich nicht ein Startup bin, was den Leuten wirklich Equity anbietet und was vielleicht wirklich das Mordsding ist, dann ist die Antwort meistens, es liegt bei mir in der Nähe, ich finde ganz interessant, was ihr macht und ihr bezahlt gut. Ja. Und ihr sucht jemanden, das, was ich mache. So, und das ist, ich verstehe die Position der Gründer oder GründerInnen dazu, aber ich finde es auch ein bisschen albern, irgendwie da Mords die Geschichte zu hören, warum jemand genau zu uns möchte, wenn man eigentlich kein Lifestyle-Produkt ist, sondern, weiß ich nicht,
das stimmt,
die Dativ
oder so. Absolut. Das ist also eigentlich, diese Frage kannst du wirklich nur stellen, wenn du halt so ein Innovationstreiber bist, der Leute attracted. Ansonsten ist das tatsächlich irgendwie so ein bisschen heuchlerisch, glaube ich. Ich habe mich sogar mal bei Google beworben, fällt mir jetzt gerade so ein. Okay, als ich hier in die Münchner Nähe gezogen bin, habe ich einfach mal gedacht, weil in München haben wir ja ein Google-Headquarter, dass ich mich da einfach mal bewerbe, aber da habe ich nie wieder was gehört von.
Die haben nicht mal geantwortet.
Die haben nicht mal geantwortet. Also auch zum Thema klassischer Bewerbungsprozess, das ist ja total krass, ne? Also du musst da ja erstmal natürlich klassisches Resümee erstellen und dann kommst du auf eine Google-Form, also dann musst du irgendwie schon mal eine Weile suchen, zumindest damals noch, bis du überhaupt zu diesem Formular kommst, dann ist es so eine ganz normale Google-Form und die musst du ausfüllen und dann packst du dein Resume mit rein und dann schickst du das ab und dann bekommst du halt irgendwie so eine Bestätigungsmail, okay, wir melden uns bei dir, wenn irgendwie Überschneidungen bestehen oder Interesse besteht. Und das war's halt. Also du hörst nicht mal mehr von denen, okay, danke für deine Bewerbung, passt im Moment nicht, trotzdem danke, das passiert halt einfach nicht. Aber ich meine, das kann ich mir auch gut vorstellen bei einem so einem Innovationstreiber bei so einem großen Unternehmen, da kommen halt einfach viele Bewerbungen rein. Und da kannst du nicht jedem, glaube ich, persönlich absagen.
Ja, das denke ich auch. Und ich muss aber auch sagen, auch für kleinere Firmen ist das okay. Ich finde, man muss nicht, wenn da, weiß ich nicht, in die Bewerbung reingeschissen wurde, wenn die anders sagen, dann muss man da nicht unbedingt antworten. Aber da kommen wir, finde ich, schon so zum ersten Thema. Die Frage, die du mir vor dem Podcast schon gestellt hast, weil Google ist für mich eigentlich so der Inbegriff von einem klassischen Bewerbungsprozess. Man hört ja auch immer so von wegen, ja, wenn du zu Google oder zu Apple oder zu Facebook willst, dann musst du Leadcode grinden, also dieses klassische, Algorithmen programmieren, aber auch am Whiteboard lösen, ja, reverse man Binary Tree und so ein Kram, habe ich im Studium gemacht. Bubble Sort wäre natürlich witzig, wenn die das fragen würden. versuch auf die ineffizienteste Art und Weise, dieses Array zu sortieren. Kannst du dann auch manuell machen, theoretisch.
Ja,
aber ansonsten ist ja Google schon dafür bekannt, dass sie eigentlich wirklich dieses klassische, warum willst du zu uns, hier erstmal Lead, du musst einen gewissen Lead-Code-Standard haben und dann auch das, was ja nicht nur für Google, sondern auch die Branche, IT-Branche allgemein so ein bisschen trägt, dieses, dann kriegst du jetzt mal eine Case-Study, die du erfüllen musst, an der du arbeiten musst. Und das reicht dann von wenigen Stunden bis hin zu, weiß ich nicht, mehrere Tage, die man Zeit hat, vielleicht eine Woche, vielleicht ein Wochenende, irgendwie sowas, um daran zu arbeiten. Und das ist aber ja schon eine klassische IT-Geschichte. Zumindest war das ja auch die These, die du vor dem Podcast in den Raum gestellt hast, mir gegenüber. Und jetzt wäre so ein bisschen die Frage, wie verläuft denn ein klassisches, also vielleicht skizziere ich es jetzt nochmal weiter, also für mich klassisches IT-Bewerbungsgespräch oder Bewerbungsablauf ist, Firma schreibt aus, wir suchen jemanden. Man selbst schreibt ein Anschreiben plus seinen Lebenslauf mit den Anhängen von vorherigen Arbeitsstellen, Hackathons, an denen man teilgenommen hat, bla bla bla, den ganzen Kram. Schickt es da irgendwie hin, sie melden sich irgendwann, ja, finden wir interessant, wann haben sie Zeit für ein erstes Gespräch, dann macht man das erste Gespräch. Meistens nach dem ersten Gespräch, wenn es gut gelaufen ist, kommt ein zweites Gespräch, wo es dann schon heißt, ja, bringen Sie mal Ihren Rechner mit, wir machen eine Fallstudie, dauert zwischen 2 bis 4 Stunden, wird sich mit diesen Themen beschäftigen. Ja? Und wenn das dann geklappt hat, also dann führt man diese Fallstudie aus, entweder vor Ort oder übers Wochenende und dann soll man die nochmal erklären, im Idealfall irgendwie, und danach hört man dann irgendwie, ob es geklappt hat oder ob es nicht geklappt hat. Also in der Regel irgendwie 2 Gespräche, wenn es eine krassere Firma ist, vielleicht auch 3 oder 4 Gespräche. Also erstes Gespräch, meiner Erfahrung nach, Cultural Fit, zweites Gespräch, Technical Fit. Würde ich sagen, Standard-IT-Ablauf.
Okay.
Wie sieht das im Designbereich aus?
3 Gespräche finde ich schon echt krass. Die halten dich dann irgendwie so eine ganze Woche und du arbeitest irgendwie an schon 3 Projekten, schließt die ab.
Ja, also in der Regel sind es 2 Gespräche, muss man sagen. Ja? Also 3 Gespräche, das ist schon picky dann, die Firma.
Ja. Im Design zumindest, also ich habe jetzt auch nicht in extrem großen Firmen gearbeitet, sondern halt eigentlich immer eher so in den kleinen Marketingagenturen mit mittelständischen Kunden. Und da war der Prozess eigentlich immer so, dass du als Designer zumindest ein Portfolio mitbringst. Das heißt, es ist sowas wie ein fancy Resümee. Also kann man sich in den meisten Fällen vorstellen wie so eine PowerPoint-Präsentation, kann auch einfach nur ein PDF sein mit mehreren Seiten, wo du halt wirklich deine visuellen Arbeiten auch vorstellst und zeigst. Das heißt, wenn du Websites machst, ist es ganz klassisch, dass du die halt einfach in irgendwelche Mockups packst, die sich so ein bisschen zurücknehmen, dass du dann einmal einen Desktop-Screenshot und einmal einen Mobile-Screenshot hast und vielleicht irgendwie nochmal ein Detail-View von irgendeiner Unterseite oder so, und dann präsentierst du das halt einfach so ein bisschen und redest darüber, was du bei dem Projekt gemacht hast. Zumindest ging es mir immer so. Es gibt sicherlich auch Bewerbungsverfahren, wo du dieses visuelle Resümee erstmal grundsätzlich hinschickst, bevor es überhaupt zu einem Gespräch kommt. Ich habe aber auch oft erfahren, dass es für den initialen Termin oft auch ausreicht, dass du halt wirklich einfach nur mal dein schriftliches Resümee irgendwie mitschickst. Aber dann ist es genauso, wie du gesagt hast, also du hast auf jeden Fall ein Gespräch, wo du deine Arbeiten eben vorstellst. Ich glaube, das kommt halt wieder auf die Größe der Firma an, dass du wirklich nochmal extra ein Gespräch für Cultural Fit hast und eins für Skill Fit, sage ich mal. In meinen Erfahrungen waren die immer gemeinsam, diese Gespräche. Ja, und dann einigt man sich in den meisten Fällen halt darauf, dass sich die Firma bei einem meldet, oder wenn in dem Bewerbungsgespräch irgendwie schon klar wird, okay, das passt wunderbar und man kann so schnell wie möglich loslegen, dass man sich selbst halt irgendwie so schnell wie möglich meldet. Und dann bekommt man halt irgendwie noch alle Dokumente zugeschickt. Und
wie ist das bezüglich
Case Study? Also für mich zumindest.
Ja. Case Study. Also würdest du sagen, es ist üblich auch für Designer, dass sie die Aufgabe bekommen, erstell mir mal hier einen Screenflow oder mach mir mal, was ist, also ich glaube, also ich kenne das auch von FreundInnen von mir, die auch in diesem Designbereich arbeiten, habe ich auch schon mal gehört, dass sie zum Beispiel Screens vorgezeigt bekommen haben und dann gefragt wurden, was ist denn hier scheiße aus UX und UI-Perspektive und solche Geschichten. Also auch ebenso dieses technische Fit. Ich glaube, was seltener, also kannst du ja gleich nochmal was zu sagen, seltener ist es dieses 4 Stunden lang irgendwas bauen oder über ein Wochenende was bauen oder so.
Ja, also das habe ich bisher auch immer nur in technischen Jobs eben gesehen, dieses Phänomen. Also Code-Interview oder eben so ausführliche Case-Studies. Ich meine, in den Jobs, wo ich mich dann als Programmierer beworben habe, war es tatsächlich so, dass man hat es jetzt nicht Case-Study genannt, aber es gab dann zusätzlich zu der normalen Probezeit, die ja immer da ist, einen Probetag, wo man halt einen halben Tag mal wirklich gearbeitet hat mit dem Team zusammen an einer Aufgabe, die halt rausgepickt wurde, wo jetzt irgendwie vielleicht nicht unglaublich krasse Priorität dahinter steckt, dass man halt, also dass halt einfach so ein bisschen gecheckt wird, okay, wie verhält sich die Person im Arbeitsalltag, wie geht sie mit den Problemen um, mit denen ich sie konfrontiere, und dass man halt einfach so ein bisschen merkt, funktioniert das, passt das, und wenn es nicht da absolut knallt an so einem Probetag, dann kann man das halt auf jeden Fall über die Probezeit hinweg erstmal weiter probieren. Das ist jetzt meine Erfahrung bisher.
Das ist ein guter Punkt, den du da sagst, weil ich finde, an sowas, auch bei sowas wie einer Fallstudie oder wie so einem Probetag, du kannst eigentlich nur feststellen, ob es nicht eine Vollkatastrophe ist. Alles andere kannst du eigentlich an so einem einen Tag nicht wirklich herausfinden.
Ja.
Und ich finde es cool, mein ehemaliger Chef hat immer gesagt, oder auch allgemein die Führungsregel von der ehemaligen Firma, hat immer gesagt, wichtig ist der Cultural Fit. Weil der Technical Fit, den kriegen wir hin, wenn jemand bereit ist zu lernen irgendwie.
Ja, und das stimmt.
Das sehe ich genauso und finde ich eine sehr wertvolle Einstellung. Und trotzdem, also was heißt und trotzdem, es hat nichts damit zu tun, aber dieses Thema Case Study und sich einen Tag irgendwie Probearbeiten und sowas, das sollte dann schon auch ausgelegt sein eigentlich auf ein passt derjenige ins Team und nicht passt der skilltechnisch irgendwie ins Team. Weil ich, das ist meine persönliche Meinung, ich glaube, das ist nicht möglich, an einem Tag dazu eine Aussage zu treffen, kann der das, was wir von ihm wissen wollen.
Ja.
So, weil du kannst dich da irgendwie drum rummogeln. Deswegen fände ich es, du hast ja diese Frage vor dem Podcast mal gestellt, warum ist es überhaupt so in der IT-Branche und nicht beim Schreiner so, ja, dass du sagst, ja, okay, du bist ein Schreiner, dann komm halt mal hier, liefer halt mal ein Holzpferd ab. So, du hast jetzt 4 Stunden Zeit.
Also ich glaube, ich weiß ja nicht genau, weil ich noch nicht so intensiv in diesen Bewerbungsprozessen war wie du, was man genau unter einer Case Study versteht. Vielleicht kannst du das ja auch nochmal ganz kurz ausführen für Leute wie mich, die das nicht hundertprozentig wissen. Aber ich glaube, so der krasse Unterschied ist ja, also so wie ich das jetzt verstanden habe, eine Case Study könnte man ja fast schon gleichsetzen mit so einem Probetag vielleicht. Wenn du das jetzt mit dem Schreiner vergleichst, kann man sich das durchaus vorstellen. Da kommt die Person halt mal rein und man schaut, wie arbeitet die in der Werkstatt, wie arbeitet sie im Team zusammen, wie geht sie mit Anweisungen um. Aber was ich halt so krass finde und so ein starker Kontrast ist zu anderen Berufen, zumindest kenne ich keine anderen Berufe, wo das so stark vertreten ist, ist dieses Code-Interview, wo du halt wirklich schon auf Zahnfühlung gehst und schaust, diese Person, bevor ich ihr überhaupt, sage ich mal, die Chance gegeben habe, sich in meiner Büroatmosphäre, Arbeitsatmosphäre, wie auch immer, zurechtzufinden, aufzugehen und gute Arbeit zu leisten, sage ich schon, okay, ich will wissen, was du kannst. Und wenn du hier jetzt nichts unter Beweis stellst, bist du so oder so raus. Also das kommt natürlich dann auch immer darauf an, wie dieses Gespräch geführt wird und dieses Code-Interview, aber oft ist das ja dann das Outcome.
Also es gibt ja auch die Theorie, dass diese Fragen, diese Whiteboard-Fragen, worauf du dich ja jetzt auch so ein bisschen beziehst, die schon irgendwie typisch sind für Programmierjobs. Wie gesagt, ich bin kein Schreiner, aber trotzdem stelle ich es mir nicht so typisch vor, wenn du einen Schreiner einstellst, denen dann zu sagen, ja gut, folgendes, du hast ein 7 mm Holz und dieses und jenes, zeichne uns auf dieses Whiteboard, wie die, welche möglichen Verbindungen eine Last von 90 Kilogramm tragen können. Ja. So, das ist wahrscheinlich da nicht so üblich, aber in der Theorie, glaube ich, steckt hinter dieser Art von Frage ja auch eigentlich drin, hey, ich will wissen, wie die Person denkt, wie die auf die Probleme zugeht und so weiter. Und ich glaube, in dieser Hinsicht sind diese Fragen nicht gut, ja, weil wenn man sich darauf vorbereitet, dann denke ich halt genau so, wie diese Fragen das von mir haben wollen. Und das Einzige, wo ich irgendwie sehe, dass das eine gute Sache ist, wäre in der Hinsicht von aussieben, hat sich die Person überhaupt vorbereitet? Weil so ein bisschen wie Mathe in der Schule. So, damit siebst du nur die Leute aus, die einfach gar nicht lernen, die sich gar nicht vorbereitet haben. Und ja, deswegen finde ich eine sehr gute Frage, warum hält sich das so? Warum hält sich das vor allem so für diese Top-Jobs irgendwie? Weil die Situation ist ja auch so konstruiert. Du kennst die Leute nicht. Das ist wie so eine Klausurengeschichte. Es gibt so viele Menschen, die einfach Prüfungsangst haben und die sich dann genau in so einer Situation wiederfinden und deswegen nicht performen können. Ne? Dieser ganze Prozess ist auch ja auch nicht besonders inklusiv in dem Sinne dann, ja? Ja. Weil du schließt die Leute aus, die einfach gerne anders arbeiten wollen. Und da würde jetzt zum Beispiel so eine Case Study, also Case Study heißt im Endeffekt einfach nur, ich gebe dem jemanden ein losgelöstes Problem, wo er tatsächlich einfach alleine dran arbeitet. Also jetzt nicht im Sinne von, mach's auf dem Whiteboard, sondern hier schreib mir eine, zum Beispiel für einen Junior, schreib mir eine Passwort-Generierungs-Terminal-Anwendung zum Beispiel. Oder auch für jemanden im iOS-Bereich, dass er irgendeine App schreiben soll, die Daten vom Server lädt und die in der Tabelle anzeigt und dann soll man die noch bearbeiten können und dafür hat er halt 4 Stunden Zeit. Gerne auch von Anfang an so gewählt, dass sie zu groß ist, als dass man die eigentlich in der Zeit schaffen kann. So, um auch noch zu sehen, wie geht denn die Person mit Druck um und so weiter und so fort. Und ich, wie gesagt, auch da verstehe ich wieder, warum macht man das so? Aber der Kerngedanke sollte eigentlich bei so einem Probearbeitstag sein, ist derjenige keine Vollkatastrophe. Ja? Weil mehr kannst du nicht rausfinden. Und wenn du den aber alleine irgendwo hinschickst und den arbeiten lässt, dann weißt du das nicht. Deswegen wäre, also fände ich eigentlich besser, wir reden jetzt eigentlich hier gerade mehr darüber, wie Bewerbungsprozesse sein sollten.
Aus unserer Perspektive noch dazu.
Wir sind beide keine Chefs und einfach jetzt so, ja, so sollten die Leute das einstellen und die sollten auch sehr viel Geld bekommen
für den Prozess. Und sie sollten Thomas und Christian heißen.
Ja, und wir sollten eingestellt werden, egal was wir machen. nee, aber ich finde, dass diese Art, man kann das ja machen, so eine losgelöste Aufgabe und so weiter und so fort, aber dass ich das in dem Kontext besser fände, wenn das immer Pair-Programming wäre. Pair-Programming mit den Leuten, mit denen man auch später zusammenarbeitet zum Beispiel. Weil es eben nicht darum geht, kann die Person technisch mit den Sachen umgehen, die wir alle vor Ort haben. Das muss man einfach lernen. Aber kann ich mit der Person arbeiten? Ist die bereit, darauf einzugehen, wenn ich ihr sage, würde ich so nicht machen? Kann ich mit der diskutieren? Was sind ihre Ansichten über gewisse Codestellen und so weiter? Und deswegen fände ich das besser zu sagen, wenn der da ist und 4 Stunden das irgendwie umsetzen soll, dann sollte man das auch einfach zusammen machen. Weil ich kann das aus so einem kleinen Projekt meiner Meinung nach nicht rausziehen. Besser noch, wenn er halt GitHub hat, dann kann ich da natürlich reingucken, passt der Coding-Style. Aber all diese Dinge kann man irgendwie lernen. Und deswegen würde ich von meiner Position, wie gesagt, ich stelle keine Leute ein, würde ich sagen, lieber gucke ich, kann ich mit dem zusammenarbeiten, als dass ich schaue, kann der überhaupt arbeiten? Mhm. Oder kann der alleine arbeiten?
Ja. Also es ist ja letztendlich auch aus der Kollegenperspektive, zumindest für mich, auch immer eigentlich am Ende der wichtigere Punkt gewesen. Ob jetzt die Kollegen, sage ich mal, ultra krasse Tech-Skills haben oder man sich von denen ganz viel abschauen kann oder man vielleicht in manchen Dingen sogar besser ist als andere Mitarbeiter und Kollegen. Das rückt immer mehr in den Hintergrund, je länger du bei einer Firma arbeitest, finde ich. Was aber immer mehr in den Vordergrund rückt, ist, dass, sage ich mal, dieses zusammen den Arbeitstag verbringen. Und wenn du in der Gruppe, in der Gemeinschaft bist, wo sich das gut anfühlt, wo die Zeit, sage ich mal, irgendwie wie im Fluge vergeht und man irgendwie auch mal mit irgendwelchen Krisen klarkommt. Das ist ein bisschen eigentlich wie, ein bisschen wie eine Beziehung, ist vielleicht ein bisschen arg jetzt hochgehoben, aber am Ende ist das viel wichtiger. Also dieser, wie du schon gesagt hast, das ist wahrscheinlich der Cultural Fit, würde man das nennen, richtig? Mhm. Wie du es auch schon vorhin gesagt hast, das mit den Tech-Sachen, das kriegt man hin. Dann kann man sich gegenseitig auch irgendwie weiterbilden oder vielleicht kleine Hackathons, kleine Schulungen machen oder man macht halt Weiterbildungen oder sonst was. Das kriegt man irgendwie hin.
Ich finde, jetzt haben wir aber ganz, ganz viel darüber gesprochen, eigentlich die Perspektive desjenigen, der einstellt. Aber eine wichtige Sache auch von der anderen Perspektive ist ja auch die, wo ich mich ja auch eigentlich immer nur wiedergefunden habe, ist ja die, möchte ich überhaupt bei der Firma arbeiten? Es geht ja nicht nur darum, dass ich gefalle um jeden Preis, sondern auch ich finde es scheiße, wie die hier arbeiten. Ich mag nicht, welche Tools sie verwenden. Ich mag nicht, ich komme mit den Leuten nicht klar. Und auch da bin ich ja eigentlich besser dran, wenn ich mit den Leuten zusammenarbeite an meinem Probetag, als wenn ich 4 Stunden mein eigenes Ding mache mit den Tools, mit denen ich mich wohlfühle. Und dann diskutiere ich das mit denen und die sagen, ja, finden wir kacke aus den und den Gründen. Oder sie sagen vielleicht sogar, ist gut. Und dann arbeite ich mit ganz anderen Sachen, wenn ich da vor Ort bin. Deswegen finde ich eigentlich, wenn das geht und wenn ich mir vielleicht sogar selber aussuchen kann, wie ich so ein Bewerbungsgespräch haben möchte, dann würde ich versuchen, das so vorzuschlagen. Hey, kann ich, wie sieht es denn aus? Wäre Pair-Programming möglich? Nicht, weil ich so ein schlechter Entwickler bin, sondern weil ich es einfach gut fände, wenn ich direkt mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, irgendwie in Kontakt komme. Das irgendwie so machen kann.
Und wenn man irgendwie gleich so offen mit der Situation umgeht und Lösungsvorschläge bringt, dann glaube ich, macht das auch einen guten Eindruck, könnte ich mir vorstellen. Dass du eben sagst, okay, ich denke ein bisschen über den Tellerrand hinaus und ich frage zumindest, ob man das vielleicht nicht so machen kann. Und wenn dann irgendwie gesagt wird auf der anderen Seite, nee, auf keinen Fall, das geht nicht, du musst das jetzt alles alleine machen in 4 Stunden, isoliert und dann schauen wir drüber, ist vielleicht auch dann ein negatives Zeichen für die Stelle.
Ich finde auch, um festzustellen, ob jemand was kann, ist halt auch die Probezeit dann da. Wenn ich weiß, ich komme mit demjenigen aus, an sich ist die Probezeit dafür da, um festzustellen, kann der wirklich was oder hat er einfach nur einen Tag gefaked? Und ja, ich meine, gut, ich verstehe natürlich, dass man Zeit verliert, wenn man die Person erst durch die Probezeit irgendwie durchmanövriert und dann ist sie doch kein Fit und dann muss man wieder suchen und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, wenn der Cultural Fit passt, dann ist es, glaube ich, in vielen Fällen irgendwie gut.
Ja, das stimmt. Ich kann ja noch mal, ich war tatsächlich, es ist komisch, aber ist tatsächlich so, ich war öfter in der Situation, dass ich Code-Interviews geführt habe in letzter Zeit, als dass ich selbst welche gemacht habe.
Stimmt ja.
Und ich habe natürlich versucht, mir da, sage ich mal, ein bisschen Inspiration zu holen und zu schauen, wie man das irgendwie gut gestalten kann. Und wie man eben auch genau mit diesen Situationen umgeht, dass manche Leute ja irgendwie auch Prüfungsangst haben und mit solchen Situationen nicht so gut umgehen können. Also ich habe beispielsweise, das waren alles immer Remote-Interviews und das hat stattgefunden in so einem Shared-Text-Editor mit WebRTC, wo du quasi einfach was reintippen kannst und du siehst sofort, was getippt wird und du kannst auch selbst Sachen markieren. Also einfach, ja, so ein kollaborativer Texteditor. Und die Aufgabe war immer, einen Logger zu schreiben in einer beliebigen Sprache. Also es waren meistens die Sprachen JavaScript oder Python, weil die Stellen immer dafür ausgeschrieben waren. Und an der Stelle ging es tatsächlich dann darum, dass man am Ende nicht irgendwie eine geile Implementierung hat. Ich habe sowieso immer gleich von vornherein mitgegeben, dass es so einfach wie möglich gehalten sein soll. Und die die, man muss sich nicht Gedanken über Persistent Storage machen und so weiter. Das kann, stell dir vor, der Computer läuft unendlich lang und hat unendlich viel Arbeitsspeicher und so weiter. Also wirklich, dass man, dass der Approach so basic und so einfach wie möglich ist. Das hat eigentlich auch immer ganz gut funktioniert und man hat halt tatsächlich relativ schnell gemerkt, wie Leute an Probleme rangehen. Und man konnte so grundsätzlich zwei Gruppen ausmachen. Es gab so die Leute, die erstmal über das Problem sprechen wollten und zusammen einen Plan erstellen wollten, bevor sie losgelegt haben. Und es gab die Leute, die haben einfach komplett unkommentiert losgelegt.
Was würdest du sagen, was war für dich die interessanteren, was waren die interessanteren Bewerber?
Ich fand beides interessant, weil die Leute, die einfach losgelegt haben, da hat man gemerkt, okay, die sind selbstbewusst, die machen, also die haben das schon öfter gemacht, die haben einen Lösungsansatz dafür und jetzt schauen wir halt mal, wie lange sie das machen. Irgendwann werden sie sich melden, wenn sie irgendwelche Fragen haben oder vielleicht nicht weiterkommen. Und genauso war es dann eigentlich auch. Bis auf eine Person, die hat wirklich alles komplett runtergeschrieben und es war perfekt. Das war ziemlich krass. Die anderen Charaktere, die, sage ich mal, zuerst so ein bisschen einen Plan erstellen wollten, das war auch super, weil du hast gemerkt, okay, die wollen nicht einfach losrennen, sondern die wollen halt erstmal irgendwie so ein bisschen synken und schauen, ob ihr Ansatz grundsätzlich okay ist, bevor sie Zeit und Arbeit investieren in etwas, was vielleicht am Ende gar nicht so gedacht ist. Also ich glaube, du brauchst irgendwie beide Charaktere und beides war interessant. Und also fand ich richtig gut. Und vielleicht nochmal kurz Props an meinen damaligen, wie sagt man, mein Chef war es ja nicht, sondern es war eigentlich nur die Person, die mein Bewerbungsgespräch damals geführt hat bei dieser Firma. Ich glaube, er hört den Podcast, er weiß Bescheid. Die ganzen Tipps und so weiter habe ich an der Stelle auch von ihm bekommen, wie man sowas ganz gut führen kann. Vielen Dank nochmal.
Aber ich finde es interessant, dass du sagst, beide Typen sind irgendwie interessant, beide EntwicklerInnen-Typen, weil irgendwie ist ja schon so das, was man hört und wo man darauf gedrillt wird als Entwickler, ist eher so dieses Frag nach. Ja? Man sollte eigentlich immer sagen, kommt drauf an. So, wenn jemand, und das wäre auch mein Instinkt eher, wenn es jetzt heißt, hey, schreib doch mal diesen Logger, je nachdem, wie ausführlich das ist, zumindest nochmal an ein, zwei Stellen nachzuhaken, was ist denn damit gemeint? Zum Beispiel, ich meine, du hast natürlich viel vorweggegeben, indem du gesagt hast, unendlich viel Memory, muss nicht persistiert werden und so weiter und so fort. Weil das wären natürlich so klassische Fragen, die man stellen muss. So, jetzt hat mein Mikro umgestoßen. Dass ich mich frage, wie muss denn das die API sein? Muss die generisch sein? Soll das erweitert werden und so weiter und so fort? Und ja, vielleicht kommt es auch auf die Position an, aber ich sehe schon eine Qualität darin, wenn Leute, bevor sie loslegen, erstmal die Ecksteine abgrenzen. Oder vielleicht sogar die API von dieser Schnittstelle gemeinsam entwickeln und die Logik dann dahinter für sich selbst. Irgendwie, weil damit da halt irgendwie so wenig in die falsche Richtung gelaufen wird, wie irgendwie möglich. Weil diese eine Person, die da alles runtergeschrieben hat und das war perfekt, hätte halt auch komplett in die falsche Richtung gehen können oder hätte sie trotzdem nicht nachgefragt. Und es wäre ja auch blöd, wenn man da eine Stunde Zeit investiert und dann passt es irgendwie nicht. Ja. Also an sich würde ich sagen, für Bewerbungsgespräche ist es interessanter oder besser, wenn man eigentlich immer versucht, das Problem so genau wie möglich zu verstehen, bevor man loslegt. Und selbst wenn man denkt, man hat es komplett genau verstanden, nochmal wiederholen und fragen, das ist, was ihr wollt, oder?
Ja. Also das ist genau das, was du im Arbeitsalltag auch die ganze Zeit machen solltest, bevor du einfach loslegst, halt wirklich nochmal abtasten und lieber der Dumme sein und noch 10-mal nachfragen und schon ein bisschen auf den Sack gehen den anderen, aber dafür weißt du 100%ig Bescheid, was zu erledigen ist. Genau.
Gut, ich meine, wir haben jetzt ein bisschen im Allgemeinen darüber gesprochen, wie die Bewerbungsprozesse auf Entwicklerseite aussehen, wie sie auf der Designerseite aussehen, was unsere persönlichen Erfahrungen damit sind. Ich würde in diesem Sinne diese Folge gehens Ende zugehen lassen wollen und unseren ZuhörerInnen vielleicht noch mitgeben oder die Frage mitgeben, was waren eure persönlichen Erfahrungen in Sachen Bewerbungen? Als was habt ihr euch beworben? Ja, wir wissen ja, nehmen mal an, die meisten Leute hören, die hier zuhören, sind Entwickler, aber who knows? Ja, könnte ja auch sein, dass sich die eine oder andere Branche mit dazu gesellt. Also als was habt ihr euch beworben? Wie waren eure persönlichen Erfahrungen? Was war das Witzigste? Was war das Schlimmste? Schreibt uns das gerne at iobpodcast auf Twitter oder input@iob.de. Wir freuen uns über euer Feedback. Und bis dahin, Thomas, das letzte Wort geht an dich.
Genau, oder eben mittlerweile sogar unten in die Kommentare, weil wir ja auch auf YouTube sind. Und da gab es übrigens zwischen den beiden Folgen ein kleines, wie haben wir es genannt, Unexpected Exception, glaube ich, ne? Zur Apple Vision Pro, in der uns Christian ein bisschen mitgeteilt hat, was seine Perspektive so zu dem Gerät ist als iOS-Entwickler. Das gibt es aktuell exklusiv auf YouTube. Also lohnt sich auf jeden Fall, da auch mal reinzuschauen und den Kanal eventuell zu abonnieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge und fleißig weiter programmieren.